Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Lohwig und einer kleinen Portion Grusel.
Ich war so glücklich. So unfassbar glücklich. Wir gaben uns das Ja-Wort. Wir umarmten uns. Und als wir uns umdrehten, waren einfach alle tot.
Ein Ausschnitt aus Nosferatu, der Untote, ein Remake des alten Klassikers. Vom Schauer zur Romantik mit feministischem Anspruch. Die Schriftstellerin Jane Austen wird dieses Jahr 250 Jahre alt. Und auf einer ehemaligen Bergehalde wird nun Kunst statt Kohle gefördert. Das sind unsere Themen. Wenn Klassiker der Filmgeschichte neu interpretiert werden, ist in der Regel Vorsicht geboten. Erst recht, wenn es um so ein bahnbrechendes Werk wie Murnaus Nosferatu geht. Nosferatu, der Untote vom US-amerikanischen Regisseur Robert Eggers, tritt nun in die filmischen Fußstapfen des Stummfilmmeisterwerks. Basierend auf Bram Stokers Dracula-Geschichte erzählt der Film vom Leben und Leiden einer jungen Frau, die von Albträumen und diffusen Sehnsüchten geplagt wird. Ihr Mann, ein Immobilienmakler, wird aus der fiktiven Kleinstadt Wisburg ins ferne Transsilvanien geschickt, um dort dem sinistren Grafen Orlok, salopp gesagt, eine Schrottimmobilie anzudrehen. Dies ist grob die Rahmenhandlung, die schon Murnau erzählte und auch Werner Herzog mit Klaus Kinski als Nosferatu sowie Francis Ford Coppola in seiner Dracula-Verfilmung. Über die neueste Version habe ich mit unserem Filmkritiker Rüdiger Susland gesprochen und ihn gefragt: Die Geschichte enthält eine gehörige Portion Kapitalismuskritik, einen Schuss Erotik. Setzt Eggers einen Schwerpunkt oder bringt er alles unter?
Also jeder Regisseur, der dieses Thema angeht, der wird sich, glaube ich, mit diesen ganzen Aspekten auseinandersetzen müssen. Was wir jetzt besonders sensibilisiert wahrnehmen, das ist auch die Seuche, die Infektion. Denn dieser Vampir, wenn er dann schließlich die Stadt Wisborg erreicht, der bringt ja auch eine Pestepidemie in Form von Ratten, die man hier sieht, die man auch bei Murnau sah. Und da denken wir alle natürlich an Corona. Es gibt dann auch Ausgangssperren und verschiedene Formen von Schutzmaßnahmen. Gleichzeitig kann man sagen, was Robert Eggers den Filmemacher vor allem interessiert, das ist schon Horror und Angst für die heutige Zeit zu entfalten und das Ganze zu verbinden mit weniger vielleicht der Erotik, aber mit sowas wie Obsession, einer Amour Fou, einer Besessenheit.
Sie sprechen schon die Bilder an. Wie bildgewaltig ist denn dieser Film? Denn die anderen sind es ja doch sehr. Also findet Robert Eggers da auch große, wirkmächtige Bilder?
Ja, also große in jedem Fall. Also Robert Eggers ist ein amerikanischer Filmemacher, den man so mit dieser neuen Welle des Art-Horrors verbindet. Da gibt es auch andere Regisseure. Der Regisseur von Midsommar zum Beispiel, dann dieser Film Get Out. Das ist so eine kleine Welle in den letzten 5 bis 10 Jahren. Gleichzeitig ist Robert Eggers jemand, der ja auch schon in früheren Filmen sicherlich immer sehr, vor allem bildkräftig erzählt hat. Und das ist auch die Stärke dieses Films. Gleichzeitig haben diese Bilder, scheint mir, keinen doppelten Boden. Man wird ja über Murnau in jedem Fall und auch über den von Ihnen erwähnten Francis Ford Coppola-Film, da wird man sagen müssen, das sind Filme, die vor allem über ihre Bilder leben. Und diese Bilder haben immer 2, 3 Schichten. Die berühren das Unbewusste, auch das kollektive Unterbewusste einer Gesellschaft. Das sind Bilder, die man nicht vergisst, die man mitnimmt aus dem Kinosaal. Ich bin nicht so sicher, wie wir in 30 oder 50 Jahren über Robert Eggers Film reden. Ich glaube, das ist ein braves, ein in mancher Stellen sogar biederes Remake, also sehr stark in Ehrfurcht erstarrt vor dem großen Vorbild. Und er reproduziert eigentlich Altbekanntes, auch auf der Bildebene altbekannte Bilder.
Es geht ja tendenziell in der Thematik auch um das Fremde, das Unheimliche, das uns bedroht. Und damit ist es ja im Prinzip doch ein sehr zeitgemäßes Motiv, was da verhandelt wird in diesem Film. Arbeitet er das denn gut raus?
Ja, ich glaube schon. Also einmal haben wir die Pandemie, die eine große Rolle hier spielt, auch wenn man so will, eine Pandemie-Ästhetik, die wir in Corona gelernt haben. Es ist ja ein interessantes Phänomen, dass dieser Vampirstoff extrem aktuell ist. Wir denken auch an diese Teenie-Serie Twilight. Man kann an die Romane von Anne Rice denken und Interview mit einem Vampir. Es hat in den letzten 30 Jahren mehr Vampirfilme gegeben als in den 100 Jahren Filmgeschichte davor. Wir müssen uns also fragen, warum? Was macht das so aktuell? Und das ist sicherlich der Umgang mit dem Fremden. Dieses andere, was lange Zeit gerade in Form des Vampirs, eines Monsters, eine Bedrohung war, das wird, scheint mir, in diesen Vampirfilmen gewissermaßen zivilisiert. Hier jetzt, in Robert Eggers Nosferatu, da gehen wir sozusagen auch da zurück auf die Ursprünge von Murnau vor 100 Jahren. Da war das nach der Erfahrung des Grabenkriegs im Ersten Weltkrieg doch vor allem der Schrecken, das Monster, ganz ungebrochen. Da war das andere, das Fremde. Ich finde, dass er tatsächlich da auch bei Murnau stecken bleibt, Robert Eggers, weil unser Blick auf Osteuropa, der müsste heute doch ein bisschen differenzierter sein. Und man wird sich bei Eggers, glaube ich, vor allem und insgesamt bei dieser neuen Horrorwelle aus Hollywood auch fragen müssen, warum hat unsere Gesellschaft plötzlich so eine neue Affinität zur Angst?
Der Film hat schon den ein oder die andere ganz durchaus bekannte Darstellerin, also Willem Dafoe in seiner offensichtlich neuesten Rolle als eine Art Frankenstein-Arzt ist da zu sehen. Lily Rose Depp spielt mit. Wie gut sind die Darsteller? Tragen sie den Film?
Ja, also gerade die beiden von Ihnen erwähnten sind total interessant. Von Lily Rose Depp hätte man das nicht erwartet. Die Tochter von Johnny Depp, die hat man wenig bisher auf der Leinwand gesehen. Und sie spielt tatsächlich diese einerseits sehr starke Frau, die sich ja in diesem Film, das ist bekannt, deswegen darf man es erzählen, opfern muss, um den Vampir letztlich zu besiegen. Das mag man mit den Gender Studies durchaus auch in Frage stellen, was da alles mitschwingt an Frauenbild. Aber sie spielt diese Figur sehr spannend, sehr überzeugend, mit einer Mischung aus Stärke und Verwundbarkeit, Offenheit. Und Willem Dafoe, da würde ich sagen, der macht das, was wir von ihm kennen und auch von ihm lieben, was man zuletzt in Poor Things gesehen hat, wo er ja tatsächlich so ein Dr. Frankenstein ein bisschen gewesen ist. Und hier auch, hier ist er der Vampirjäger und ein Wissenschaftler, der durchaus auch Offenheit für die andere Seite, für das Irrationale und Mythische hat und deswegen weiß, wie man mit Vampiren richtig umgeht.
Ja, immerhin einer, der weiß, wie man mit Vampiren umgeht, wenn auch nur im Film. Rüdiger Suchsland über Nosferatu, der Untote.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Ja, und in unserer Reihe zu Jahresbeginn Klappt doch blicken wir heute in Saarland. Auf einer ehemaligen Bergehalde steht eine Skulptur, das sogenannte Saarpolygon, ein mächtiges Denkmal 30 Meter hoch. Genau unter diesem fast majestätischen Gebilde hat der saarländische Kulturmanager Joachim Arnold im Sommer erstmals Opernfestspiele stattfinden lassen. Er hat die Zauberflöte auf die Bergehalde Ensdorf gebracht. Ein Projekt, das er gegen alle Widerstände durchsetzte. Wie ihm das gelungen ist, erzählt unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer.
Wer 1982 im Film Fitzcarraldo Klaus Kinski ein Schiff über den Berg hieven sah, um ein Opernhaus im Dschungel zu realisieren, hat das vielleicht nie vergessen. Wer im vergangenen August unter einer Decke auf der saarländischen Bergehalde Ensdorf saß und die Zauberflöte hörte, während mystische Schlangenbilder und andere Lichteffekte übers riesenhafte Saarpolygon huschten, vergisst das vielleicht auch nicht. Kulturmanager Joachim Arnold hat eine komplette Infrastruktur, alles, was es für eine Oper und für 1500 Menschen im Publikum braucht, auf diesen menschengemachten Steinhaufen gebracht.
Es geht darum, eine Idee zu realisieren, die auf den ersten Eindruck erstmal zwar charmant, irre und spektakulär ist, auf den zweiten Eindruck aber erstmal auch unrealistisch erscheint. Ich glaube, das ist so ein bisschen Fitzcarraldo und das hat geklappt.
Regisseur Stefano Poda aus Italien inszenierte, ein internationales Sängerensemble und Statisten aus dem Saarland standen auf der verspiegelten, abschüssigen Bühne unter dem Saarpolygon. Und Joachim Arnold erklärte diesen Sommer, warum er das macht.
Wir stehen hier, wo Generationen von Bergleuten in der Grube die Kohle rausgefördert haben.
Aber seit 2012 wird hier keine Kohle mehr gefördert. Und inzwischen ist auch die für das Saarland sehr wichtige Automobilindustrie tief in der Krise. Das Fordwerk, das man von der Halde aus sieht, wird 2025 fast komplett dicht gemacht. Aber Joachim Arnold sagt,
wir reden über neue Antriebe. Nach Ford wird es auch eine Perspektive geben. Es wird was Neues kommen. Das ist ein Industriestandort. Die Leute sind fleißig, die sind kompetent, die sind flexibel. Hier wird die Zukunft am Ende gelebt. Und die Kunst darf das auch irgendwie projizieren, darf das auch spiegeln.
Und dann verkaufte Joachim Arnold im vergangenen Sommer 14.000 Tickets für insgesamt 1 Million Euro.
Beim ersten Aufschlag. Ich glaube, das ist selbst in Deutschland, in der Theaterlandschaft, eine Summe, die sich sehen lassen kann.
Und weil die Opernfestspiele auf der Bergehalde im August 2024 so gut liefen, soll es 2025 die Zauberflöte dort oben ein zweites Mal geben. Aber die Wiederaufnahme der Zauberflöte 2025, das reicht ihm nicht. Joachim Arnold will ab 2026 eine neue Oper inszenieren lassen und diese Opernfestspiele auf lange Sicht etablieren. Dafür braucht er Geld. Joachim Arnold will nun seine GmbH, die Musik und Theater Saar, in eine gemeinnützige Gesellschaft umwandeln. Die Gemeinnützigkeit würde es leichter machen, so meint er, auch solche Partner zu finden, die bisher zögern, ein privates und kommerziell wirkendes Projekt zu unterstützen.
Diese Opernfestspiele werden kein Geld verdienen in dem Sinne. Sie werden keine Gewinne machen, die irgendwie verteilt werden, sondern es wird eine Struktur brauchen, damit man eine Mannschaft bauen kann, die das ordentlich vorbereitet und nachbereitet. Und dann gehört das Projekt, so wie es vorgehabt hatte, dem Land. Nicht der Landesregierung, sondern dem Land, der Kommune, dem Kreis, den Saarländerinnen und Saarländern und den Gästen, die ins Saarland kommen.
Ab 2026 wird Joachim Arnold allerdings mit einer Baustelle auf der Halde kämpfen müssen. Die Entwässerung funktioniert nicht und im Inneren brennt die Halde. Daher wird die Eigentümerin, die RAG, sie umbauen. Aber das Saarpolygon soll nicht angetastet werden. Insofern nimmt Joachim Arnold die Sache mit der Baustelle leicht. Er hofft für den Sommer 2025 auf gutes Wetter. Denn letztes Jahr musste eine Vorstellung komplett ausfallen. 1500 Tickets mussten wegen Sturm erstattet werden.
Wir werden ein paar mehr Ausweichtage haben für den Fall, dass uns das Wetter kalt erwischt. Wir haben da gelernt und darauf können wir aufbauen.
Anke Schäfer über die Bergehalde Ennsdorf, auf der nun Opern inszeniert werden. Feministin oder fröhliche Kupplerin? Die britische Schriftstellerin Jane Austen wird je nach Perspektive in die ein oder andere Ecke gerückt. Ihre 6 Bücher, darunter Sinn und Sinnlichkeit sowie Stolz und Vorurteil, handeln zwar häufig davon, dass eine Frau darum kämpft, einen passenden Mann zu finden, aber schon allein die Tatsache, dass sich ihre Heldinnen eine Liebesheirat wünschen, Heiratsanträge ablehnen, muss man wohl aus heutiger Sicht als revolutionär betrachten. In diesem Jahr steht der 250. Geburtstag von Austen an und ich habe mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen gesprochen und sie gefragt: Kolonialismuskriege, die Welt war auch schon zu Jane Austen Zeiten mehr als eine einzige Ballnacht. Wird sie diesen Themen in ihren Büchern gerecht?
Sie schreibt, und das muss man wirklich festhalten, nach der Französischen Revolution. Das heißt, eigentlich beschreibt sie eine Welt noch aus dem späten 18. Jahrhundert. Und man kann sich deshalb tatsächlich fragen, sind denn eigentlich die ganzen Aufwühlungen, die ganze Gewalt auch des Regimes des Terrors in Frankreich und die Angst, die die Engländer davor hatten, sind das alles an ihr völlig vorbeigegangen? Und ich glaube, das ist es nicht, sondern sie weiß davon und hält dem etwas entgegen, nämlich ihre sehr strengen moralischen Vorstellungen, die ja mit Selbstzügelung, mit Vernunft, mit Entbehrung und Entsagung zu tun haben. Aber ich würde eben sagen, man kann sie gegen den Strich lesen und sagen, im Gegensatz zu der Schauerliteratur, die zu dieser Zeit ja diese ganzen Umbrüche aufgreift, versucht sie sich nicht auf diesen, wenn sie so wollen, kulturellen Todestrieb einzulassen, sondern ganz festzuhalten an der Idee, wenn wir an unseren moralischen Codes und Sitten festhalten, können wir uns gegen die Revolution, die eigentlich stattgefunden hat, trotzdem noch ein bisschen wehren.
Aber immerhin rückt sie ja die Marine durchaus in den Mittelpunkt in ihren Büchern. Also 1815 wird Napoleon besiegt bei Waterloo. Und in ihren Büchern kann man als Marineoffizier aufsteigen. Eigentlich beschreibt sie eine Welt, in der Männer von Rang nicht arbeiten. Es sei denn, sie sind in der Marine, dann dürfen sie doch ein bisschen glänzen, oder?
Also die Marine ist ganz wichtig, das Heer überhaupt. Insofern ist die Armee ein Ort, wo Leute, also Männer arbeiten dürfen. Und das andere, was Männer tun dürfen, sie dürfen sozusagen Pfarrer auf dem Land werden. Das machen dann auch einige ihrer männlichen Figuren. Das Entscheidende ist aber, was die Frauen alles nicht dürfen. Und das ist eben deswegen so wichtig, weil sie ja diese obere Mittelschicht beschreibt, die aber noch nicht Landadel. Also es ist, die sind auf dem Land und man könnte sie heute auch landadelig nennen, aber es ist nicht der eigentliche Adel. Die haben nicht ganz so viel Geld. Und deshalb sind die ganzen Ehegeschichten auch so wichtig, weil so können die jungen Frauen dann dennoch den Wohlstand leben, den sie gewohnt sind oder eben auch nicht. Denn wenn man sich das strukturell anschaut, was Frauen in der Zeit, in der Jane Austen schreibt, arbeiten konnten, dann waren das entweder Prostituierte oder eben Schullehrerinnen, die dann sozusagen als Gouvernantinnen bei den reichen Leuten arbeiteten. Und vielleicht darf man noch etwas weiteres sagen. Northanger Abbey ist ja ein Roman und der ist ja dann auch so verfilmt worden, in dem Jane Austen sich durchaus bewusst ist, was der englische Kolonialismus eigentlich produziert und sich auch bewusst ist des ganzen Sklavenhandels. Aber das ist eben wirklich nur an der Peripherie des Geschehens.
Genau, Northanger Abbey erwähnen Sie gerade. Also alle Ihre Bücher sind ja verfilmt worden, in Serie gegossen. Trägt das nicht auch sehr stark zur Popularität bei, also die popkulturelle Sicht auf Jane Austen?
Ganz sicherlich ist wichtig, dass es von Anfang an des Kinos, könnte man fast sagen, natürlich eigentlich erst des Tonfilms, weil die Gespräche sind ja so entscheidend, Jane Austen ein wichtiger Stoff für Filme war. Aber das ist nicht nur die eigentlichen, sind nicht nur die eigentlichen Verfilmungen, sondern sie prägt eine Gattung. Sie selbst hätte das wahrscheinlich gar nicht so gemocht, weil sie ist wirklich eine sehr strenge Person und das merkt man in der Art, wie der Erzählerin spricht. Aber die ganze Gattung der Romance Literature, also diese Romane, ob für junge Erwachsene oder auch für Erwachsene, man träumt nach einem Geliebten und irgendwann mal bekommt man ihn oder auch nicht. Diese ganze Gattung kommt eigentlich von Jane Austen, egal ob das jetzt explizite Bezüge auf Jane Austen sind oder nicht. Und ich denke, da trifft sie einfach ganz genau ins Herz von weiblichen bürgerlichen Fantasien, nämlich dass die romantische Liebe alles andere wettmachen könnte, obwohl man weiß, dass es nicht tut.
Dennoch ist es ja so, dass zu ihrer Zeit das Buch, gerade das Buch, was romantische Liebe propagiert, eigentlich nicht angesehen war in den besseren Kreisen, sondern als verderblich galt, oder?
Ja, es ist überhaupt so mit der Literatur im 18. Jahrhundert, vergisst man oft, gab es eine ganze Reihe von Frauen, die sich wirklich auch als Schriftstellerinnen, also als Romanciers und auch Theaterschriftstellerinnen ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Eigentlich aber so um 1800 ist diese ganze Empfindsamkeit entscheidend und man findet eigentlich, Frauen sollten nicht so viel lesen, weil sie sich dann in ihren Fantasiewelten verlieren und vielleicht zu viel Einbildungskraft haben und nicht das tun, was sie tun sollen als Mütter, Ehefrauen und Töchter. Und genau das nimmt ja Austen dann in anderen Romanen auch so ein bisschen kritisch auf, dass sie findet, ihre Heldinnen lesen zu viel und sollten etwas pragmatischer sein. Und da ist sie natürlich auch widersprüchlich, weil sie genau das bedient, was sie ja dann von der moralischen Erzählstimmeninstanz her auch kritisch äußert.
Sie sagen es gerade, sie ist da so ein bisschen zwiespältig, aber ihre weiblichen Heldinnen, die ja monetär oft arm sind, sind ja dennoch häufig durchaus gebildet, haben einen großen Wortwitz. Propagiert sie da ein bisschen durch die Hintertür die Bildung für Frauen?
Ja, ich würde sagen, auch da darf man nicht vergessen, vor sie anfängt zu schreiben, gibt es Autorinnen, ich nenne jetzt nur die Mutter von Mary Shelley, Wollstonecraft, die ja bereits schon ein Pamphlet darüber schreibt, wie wichtig es ist, dass Frauen Bildung brauchen. Also ich würde sagen, Jane Austen ist eigentlich in dieser Tradition mit dem Argument, Frauen, die gut gebildet sind, sind dann auch die besseren Mütter für die Kinder, weil es sind ja die Mütter eigentlich, die den Kindern zuerst mal Bildung weitergeben, sind aber auch die besseren Ehefrauen. Also bei ihr geht es ja nicht so sehr darum, dass die Ehefrau sozusagen nur das Anhängsel vom Mann sein soll. Sie soll ja kultiviert sein, sie soll ja auch singen können und tanzen können und was weiß ich. Aber sie soll einfach nicht arbeiten.
Das Leben einer unverheirateten Frau, was sie ja auch beschreibt, also das Ziel ist ja zu heiraten, um versorgt zu sein und so weiter und so fort, das ist ja eines voller Abhängigkeiten zu jener Zeit von Brüdern, von Vätern, von Ehemännern. Warum lesen wir das heute immer noch so gerne? Eigentlich müsste uns das doch gruseln und sagen, ja, um Gottes Willen.
Also mich gruselt es ja teilweise auch einfach wegen der völligen Einengen der Emotionen, der irrsinnigen Verdrängung von Gefühlen und Wut und Verzweiflung, die in den Romanen ja durchaus aufflackert und dann aber immer irgendwie wieder eingebunden werden muss in diese vermeintlichen Happy Ends. Aber ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum wir das heute noch immer lesen. Das eine ist tatsächlich, dass diese romantische Liebe jetzt abgekoppelt von der Frage des Geldes, dass die weiterhin ja so ein wichtiger Wert in unserer Kultur ist. Und die Leute übersehen oft, deswegen gefällt mir die Verfilmung von Ang Lee ja so sehr von Sinn und Sinnlichkeit. Dann zum Schluss sind dann nur noch Regen von Goldtalen. Wir vergessen, dass es eigentlich um Geld geht. Aber das andere, was ich bei Austen noch immer oder gerade wieder zeitgemäß finde, ist, auch gegen den Strich gelesen in unserer Kultur, wo wir doch sehr stark narzisstisch selbst absorbiert, postfaktisch nennt man das, alle sind so in ihre Fantasien eingebunden, ist eigentlich eben diese strenge moralische Stimme, die sagt, nein, das geht nicht, man muss miteinander und man kann auch nicht überschwänglich emotional sein, man kann aber auch nicht einfach nur so wie eine Figur in Emma, die dann, was weiß ich, nach London fährt, um ein Klavier zu kaufen, man kann auch nicht einfach nur völlig willkürlich sein Geld ausgeben. Man muss Teil der Gemeinschaft sein und man muss eine gewisse Verantwortung gegenüber dem eigenen Leben annehmen. Das ist ja auch eine Aussage von ihr. Und die trifft heute gerade, weil sie ein bisschen gegen den Strom geht, denke ich mal, auch unser Interesse.
Elisabeth Brunfen über Jane Austen, die dieses Jahr 250 Jahre alt würde. In den Kulturmeldungen von Nicole Strecker geht es jetzt um Thilo Mischke, der Moderator des Kulturmagazins Titel Thesen Temperamente werden soll.
Ja, ein laut Selbstauskunft sehr unterkomplexer Kulturbegriff und drastischer Sexismus. Und trotzdem will die ARD Thilo Mischke als neuen Moderator ihrer renommierten Kultursendung Titel Thesen Temperamente engagieren. Dagegen protestieren nun zahlreiche Kulturschaffende in einem offenen Brief, so etwa Ulrike Dresner, Sascha Stanisic, Till Räther und Simon Sahner. Mischke habe, sagte Sahner heute im Deutschlandfunk, immer wieder gezeigt, dass er speziell mit den Themen Sexismus und sexualisierte Gewalt nicht angemessen sensibel umgehe.
Es ist aber grundsätzlich eine Voraussetzung für Kulturjournalismus, dass man sich mit den Themen, die eine Gesellschaft kulturell gerade sehr beschäftigen, in entsprechender Art und Weise auseinandersetzen kann.
Diese Voraussetzung sei bei Thilo Mischke nicht gegeben, Susanna. Entsprechend schließen die mehr als 100 Unterzeichner des offenen Briefs eine Zusammenarbeit mit dem Moderator aus. Der frühere Schauspieldirektor des Theater Chemnitz, Hartwig Albiero, ist tot. Er leitete das Haus 25 Jahre lang von 1971 bis 96. In seiner Ära spielten dort Schauspielerinnen und Schauspieler wie Ulrich Mühe oder Corinna Harfouch. Außerdem förderte Albiero spätere Regiegrößen wie Frank Castorf und Hasko Weber. Dabei begriff er das Theater immer auch als gesellschaftspolitischen Akteur. So wurde das von ihm geleitete Haus 1989 wichtiges Zentrum der Chemnitzer Bürgerrechtsbewegung. Zuletzt zählte er zu den Unterstützern der erfolgreichen Kulturhauptstadtbewerbung von Chemnitz. Jetzt ist Hartwig Albiero mit 93 Jahren gestorben. Und auch die italienische Modeschöpferin Rosita Missoni ist tot. Bekannt war sie für ihre wiedererkennbaren Strickdesigns in Zickzackmustern und leuchtenden Farben. 2013 gründeten sie und ihr Mann die Marke Missoni mit hochpreisiger Prêt-à-porter-Mode. Jetzt ist Rosita Missoni mit 93 Jahren gestorben. Der Milliardär Klaus-Michael Kühne will seiner Heimatstadt Hamburg 300 Millionen für den Bau einer neuen Oper schenken. Nach anfänglicher Skepsis scheint die Planung jetzt voranzukommen. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster spricht von einer großartigen mäzenatischen Geste, die wir gerne annehmen würden. Allerdings sei noch unklar, was mit dem denkmalgeschützten Gebäude der bestehenden Staatsoper geschehen soll und vor allem, was passiert, wenn der Neubau teurer wird als geplant? Gute Frage, denn auch wenn das Elbphilharmonie-Drama heute fast vergessen scheint, auch Hamburgs Kultur hatte schließlich schon ihr Finanztheater. Und Berlins Kultursenator Joe Charlo hat laut eigener Aussage derzeit keine Ambition, als Nachfolger von Claudia Roth Kulturstaatsminister zu werden, sollte die CDU die Bundestagswahlen gewinnen. Als Berlins Kultursenator habe er schon das schönste Amt neben dem Papst, behauptet ein derzeit heftig angefeindeter Charlo.
Die Kulturnachrichten von und mit Nicole Strecker, vielen Dank. Und es folgen die Informationen am Abend nach den Nachrichtenthemen. Dort die Ermittlungen nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in New Orleans und die Konsequenzen aus der Silvesternacht. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durweg. Danke fürs Zuhören.